Willkommen zum Ecom Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Online-Shop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status quo durchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bittmann.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier bei Ecom Secrets. Und heute haben wir wieder einen Interviewpartner, und zwar den lieben Jakob Gerzen. Wir beschäftigen heute uns mit dem Thema E-Mail-Marketing. Bevor wir jetzt reinstarten, der Jakob hat heute Geburtstag, deswegen von meiner Seite her erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie geht's dir heute?
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, mir geht's super. Entspannter Tag. Bin allein zu Hause, meine Freundin ist auf Arbeit, genieße den Tag, habe mit einem Computerspiel in den Tag gestartet, also relativ entspannt.
Das klingt gut. Du hast mir ja gerade auch im Vorgespräch gesagt, du bist gerade auf dem Sofa mit dem MacBook und machst dir ganz entspannt für den Podcast. Finde ich richtig geil.
Genau, damit mich keiner anschreibt in der Zeit, das Telefon nicht klingelt und so weiter, habe ich mich mal aus dem Büro entfernt.
Sehr geil, sehr geil. Bevor wir mit dem Content starten, ich fange immer ganz gerne an mit deiner Heldengeschichte, weil du bist ja heute ziemlich erfolgreich mit deiner Agentur. Ich habe auf deiner Website gelesen, du betreust Kunden wie Red Bull, Air Berlin, Sky, Spreadshirt habe ich auch irgendwo gesehen. Vielleicht kannst du uns mal abholen, so wie bist du an den Punkt gekommen, was hat sich alles in deinem Leben getan? So?
Ja, also ich habe irgendwann angefangen mit 18, als ich noch im Zivildienst war, hat ein Kumpel mich gefragt, du, Jakob, mein Vater hat eine Online-Firma, willst du nicht bei uns so eine Product-Section umziehen? Das war so ganz stumpfe CMS-Arbeit, also Copy-Paste von Sachen von A nach B aus einer Word ins CMS kopieren und so. Das habe ich dann erstmal gemacht und dann meinte er auch relativ schnell nach so 2-3 Monaten, also ich war schon immer computeraffin, muss man dazu sagen, konnte jetzt aber nicht programmieren oder so, aber ja, konnte mit einem Rechner umgehen, sagen wir es mal so, und Computerspielen halt. Und dann kam die Anfrage, ob ich nicht bei denen im Support-Team arbeiten will. Da meinte ich so, ja klar, und wir haben dann für eine relativ große internationale Webseite den First-Level-Support gemacht. Die hatten 500 Editoren weltweit sitzen und immer, wenn Menschen im Spiel sind, läuft irgendwas schief so und passieren irgendwelche Fehler und Bugs. Und da habe ich dann, ich denke mal, 2 Jahre im First-Level-Support neben meinem Studium gearbeitet, habe Wirtschaftsmathematik auf Diplom studiert in der Zeit, bin danach zu einem, durch den engeren Bekanntenkreis, sage ich mal, zu einem deutschen Mittelständler gekommen. Hab dort, also B2B-Software war das, hab dort so ein bisschen angefangen, Online-Marketing umzusetzen und auch selber ein paar Ideen zu sammeln und vielleicht auch mal einzubauen und Google AdWords-Anzeigen zu schalten und sowas, bis ich dann über die Station Spreadshirt, also Spreadshirt ist weniger ein Kunde, sondern ich war dort, also bei Spreadshirt aktiv im Webanalyse-Team. Und war eine der Stationen auf dem Weg jetzt zum Agency-Business, sage ich mal. Habe dort ziemlich viel gelernt, wie akribisch man Daten analysieren kann und Online-Marketing auswerten kann in einem Unternehmen. Vor allem sowas wie Fernsehdaten auszuwerten. Also wenn du jetzt Fernsehwerbung schaltest und irgendwie diese User, die dann auf die Webseite kommen, festhalten willst, dann ist das mit einem Google Analytics zum Beispiel nicht so ohne weiteres möglich, weil du User-Daten auf Sekundenbasis brauchst und da wäre es halt nicht schlecht, irgendwie an die Rohdaten zu kommen. Also da wirklich ganz viel verschiedene Sachen irgendwie gemacht, war dort ein paar Monate, bis ich dann durch einen alten Bekannten aus der Firma davor die Möglichkeit bekommen habe, eine Softwarefirma mitzugründen. Das heißt, wir haben eine eigene Business Intelligence Software entwickelt, ich habe die Webseite gebaut, habe mich komplett ums ganze Online-Marketing-Thema gekümmert, habe Vertrieb gemacht, also so, wie es halt in einem Startup ist, so Mädchen für alles so. Alles, was wir selber machen konnten, haben wir selber gemacht und weil wir, ja, ich sag mal, sowohl die Marketing als irgendwie das technische Verständnis im Unternehmen hatten, haben wir so viel wie möglich selber gemacht. Bin dann aber auch zu Kundenterminen gefahren und so, habe da so ein bisschen die, ich sag mal, B2B-Software-Vertriebsschiene mitgemacht und das war, glaube ich, ganz wertvoll fürs jetzige Agency-Business, da auch wirklich, also wer B2B-Software-Vertrieb macht, Respekt, ich finde, das ist ein sehr schweres Gebiet, vor allem, weil du lange Entscheidungszyklen hast und sowas und es einfach, ja, sehr hartes Business ist, so. Dann bin ich dort nach 2,5 Jahren 2017 raus und habe mich selbstständig gemacht, weil ich irgendwie weder Bock auf das Studium hatte, sage ich mal, noch mir irgendwie vorstellen konnte, unter einem Chef zu arbeiten. Nachdem ich dann so 2, 3 kleine Aufträge gemacht habe, so ein bisschen WordPress-Seiten bauen und so weiter, dachte ich mir, ja, irgendwie die Kunden zahlen ganz wenig, wollen ganz viel, dass es das nicht sein kann. Und dann habe ich mir ein Projekt gesucht bei Torbonus Air Berlin, wurde dort eingesetzt als Produktmanager Web, also eigentlich jede Weiterentwicklung der Webseite dort angeleitet, in Verbindung mit Air Berlin, in Verbindung mit Etihad, in Verbindung mit den Dienstleistern in Polen, also so ein ganz Switch zum Großkonzern plötzlich, sage ich mal, wo irgendwie ganz viele Interessen dahinter stecken und alles Mögliche, ja, jeder seinen Einfluss irgendwie haben will auf Funktionen der Webseite. Haben dort ganz viele witzige Workarounds gebastelt, die uns aus dem Konzerngeschehen rausholen mit Lösungen. Also sowas wie, wir haben keinen, das ist vielleicht eine ganz witzige Anekdote für die, die es technisch verstehen, wir hatten keine direkte API-Anbindung ans CRM und haben dann eine App drumherum gebaut, um unsere Webseite, die im Hintergrund eigentlich die Formularfelder der Webseite befüllt, aber im Frontend sieht der User halt nur die App und somit konnten die Damen am Flughafen dann rumgehen und das Ticket scannen von den Air Berlin Passagieren und die somit fürs Frequent Flyer Programm dann anmelden, also fürs Vielfliegerprogramm. Aber die App hat eigentlich nichts anderes gemacht, außer die Webseite auszufüllen, aber weil wir keinen direkten API-Zugriff bekommen haben von Etihad, musste es auf diesem Weg gehen. Danach ist Air Berlin, wie vielleicht alle wissen, insolvent gegangen und Flieger braucht es auch kein Vielfliegerprogramm. Und natürlich wurden die freien Mitarbeiter so als erstes gehen gelassen. War aber nicht weiter schlimm. Habe relativ zeitnah ein neues Projekt bei Sky Deutschland gefunden. War dort verantwortlich für die Sechserpack-App und für skysport.de, was, glaube ich, nach Kicker so die zweitmeistbesuchte Sportwebsite in Deutschland ist. War dort ein paar Monate, bis ich dann ein großes Projekt in Russland angenommen habe. Amway war das, ist so ein Multilevel-Marketing-Unternehmen, was aber irgendwie 10 Milliarden Jahresumsatz macht und weltweit aufgestellt ist, und war dort für den Relaunch der Webseite mitverantwortlich für Russland und Kasachstan. Das habe ich dann, ich glaube, 1,5 oder fast 2 Jahre gemacht, war auch teilweise insgesamt ein halbes Jahr in Russland im Jahr 2018, war auch in Minsk und überall irgendwie unterwegs für Amway, viele verschiedene Sachen gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich denn mein Geschäft weiter skalieren so und wie könnte ich aufhören, Zeit gegen Geld zu tauschen, und habe angefangen, Conversion Rate Optimierung zu pitchen, weil ich bei Amway und auch bei Spreadshirt und so ganz viel über dieses Thema so gelernt und gemacht habe in diesem Bereich. Also wie schaffen wir es aus bei gleichbleibender Nutzeranzahl irgendwie mehr Website Conversions zu haben. Hab ein Video gedreht, ein Loom-Video, hab das dem Johannes von Snox, falls den jemand kennt von euch, bei LinkedIn geschickt, und dann kam einfach nur einen Tag später, Jakob, wir müssen reden. So. Dann war ich aber noch in Namibia irgendwie unterwegs, 3 Wochen, dann hat mir Johannes geschrieben, wir haben geskypt, der meinte, yo, es war so Dienstag oder so, ich bin aus Namibia wiedergekommen. Der meinte, Jakob, ich habe am Donnerstag Geburtstag, willst du Freitag zu meiner Party vorbeikommen nach Mannheim? Und ich hatte, geil. Ich so, yo, fuck it, let's do it. So, bin da hingefahren, da haben wir uns kennengelernt, war eine wilde, wilde Party im Snox Office. Nicht die letzte, muss ich dazu sagen, von mir im Snox Office. Und da haben wir uns erst einmal kennengelernt, haben aber nicht direkt geschäftlich zusammengefunden, muss man sagen, bis wir dann uns über das Datenanalyse-Thema unterhalten haben, also wie ich Snox bei der Datenanalyse helfen könnte. Und auf Basis dessen ist dann irgendwie die Zusammenarbeit ins Thema E-Mail-Marketing ausgewichen, weil Johannes mit seiner damaligen Agentur nicht zufrieden war, weil die zu langsam gemacht haben. Ich habe die Datenanalysen für die Agentur geliefert, und dann kam halt, yo Jakob, ey, willst du nicht das E-Mail-Marketing für uns machen? Und da war Snox im Agenturgeschäft sozusagen der erste Kunde. Hat mir dann auch, also wir hatten relativ schnell Erfolge zu verzeichnen. Für mich war es eine coole Möglichkeit, sowohl datengetrieben als auch irgendwie ein bisschen kreativ zu arbeiten, so. Dann hatte ich das Thema E-Mail-Marketing Ende 2019 quasi für mich entdeckt. Und ja, relativ schnell kamen dann die nächsten Kunden dazu, die durch ja Mund-zu-Mund-Propaganda und meine LinkedIn-Beiträge irgendwie auf mich aufmerksam wurden. Und mittlerweile betreuen wir so, also mit betreuen meine ich, dass wir wirklich weekly Status-Update-Calls haben, so um die 15 Kunden. Und wenn ich irgendwie alle Kunden, die ich im Buchhaltungssystem habe, wo wir ab und zu mal eine Rechnung schreiben, dann sind wir bei um die 20 Kunden, die wir aktuell unterstützen.
Sehr cool. Das heißt eigentlich heutzutage fokussierst du dich dann rein auf E-Mail-Marketing oder machst du noch die anderen Angebote auch noch dazu?
Ja, ich sag mal so, mittlerweile habe ich 2-3 Mitarbeiter, die mich unterstützen. Das heißt so, was die Umsetzung oder rein die operative Umsetzung vom E-Mail-Marketing angeht, bin ich selber gar nicht mehr so hart involviert. Ich mache viel Strategie und vor allem auch viel Datenanalyse und auf Basis dessen ist unsere App DataX entstanden, sage ich mal. Also der Johannes, der hat immer ganz konkrete Fragen, so zum Beispiel, was kaufen unsere Leute in einem Warenkorb oder was kaufen die in ihrer zweiten Bestellung nach der ersten Bestellung oder wie viel Zeitabstand ist zwischen erster und zweiter Bestellung, wie ist unsere User Retention Rate und so. Und es gab so Apps, die haben dir schöne Charts aufgemalt, die haben dir irgendwie so ein bisschen irgendwas visualisiert, aber wir wollten konkrete Antworten auf konkrete Fragen haben. Und dann hat, ich sag mal, dank Corona hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich einen langjährigen Freund von mir anstellen konnte als Nebenjob, weil er nur noch Homeoffice gemacht hat und so die Möglichkeit hatte, ein bisschen seinem Hobby, dem Programmieren nachzugehen. Und wir haben im letzten Jahr eine App auf die Beine gestellt, die mittlerweile auch wirklich bei allen Kunden im Einsatz ist, haben einen Shopify, Shopware und WordPress Connector. Die wird auch noch ausgegründet dieses Jahr, so dass da draußen ein eigenes Unternehmen steht und was dir wirklich einfach komplette, also ich kann dir einen Fragenkatalog geben, 20 Fragen und wenn du 15 davon dich schon mal gestellt hast bei deinem Online-Shop, dann können wir die dir innerhalb von einem Tag beantworten quasi. Das wird ganz automatisiert ablaufen. Also beschäftige mich wirklich viel mit Strategie, Datenanalysen und sowas und helfe meinem Team sozusagen, das E-Mail-Marketing besser zu machen, indem wir die richtigen Schlüsse ziehen und vor allem, was ganz wichtig ist, die richtigen Fragen stellen. So. Genau.
Sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt schon ein großer Fan von dieser Podcast-Episode. Wird bestimmt richtig interessant. Ich spanne mal den Bogen zurück zu E-Mail-Marketing. Ja. Ich bin in Kontakt mit sehr, sehr vielen Online-Händlern und mich wundert es teilweise auch von großen Marken, oder ich sage mal mittleren Marken, die noch gar kein E-Mail-Marketing machen. Was ist denn aus deiner Meinung nach so, warum gehört E-Mail-Marketing eigentlich zu einem guten Marketing-Mix dazu?
Also es ist ja so ein bisschen die Einstellung, so dass wer liest denn heutzutage noch E-Mails oder wer kauft denn, nachdem man eine E-Mail gelesen hat? Ich würde mal sagen, im Schnitt 20-30% der Bestandskunden bei meinen Kunden kaufen, nachdem sie eine E-Mail von uns gelesen haben. Ich glaube, viele gehen das Thema entweder gar nicht an, was meiner Meinung nach der größte Fehler ist. So viele sagen sich, ja, wir sind entweder noch nicht groß genug oder unsere Liste ist noch nicht groß genug und so weiter. Aber ich betrachte E-Mail-Marketing immer von zwei Standpunkten. Das eine ist, wir unterstützen Käufer im Kaufprozess, also auch Neukunden, mit Incentives, mit Erklärungen, mit Einwände nehmen und so weiter. Also wir unterstützen da den Shop dahingehend, indem wir einfach die richtigen E-Mails zur richtigen Zeit senden. Und zum anderen ist es natürlich dem Folgen entlang der Customer Journey für die Bestandskunden. Also wenn jemand bei uns kauft, kriegt er bei jedem Kunden von uns eine Willkommens-E-Mail irgendwie 20-30 Minuten später, wo wir ihm erklären, in welcher Frequenz wir ihn anschreiben werden, wo wir ihm erklären, was passieren wird, was mit seinem Paket passiert. Im besten Fall haben wir ein Bild von einem Lagermitarbeiter, der in dem Fall dann das Paket packt und erklären ihm einfach, was passiert. Dann arbeiten wir ganz viel mit Umfragen und sowas. Und dadurch entsteht halt so eine Customer-Bindung, die du mit keinem anderen Channel so gut abbilden kannst, ne? Und wenn wir aber jetzt von der anderen Seite rangehen, dass wir sagen, okay, Online-Marketing wird irgendwie immer bekannter, viele bauen jetzt Online-Shops, sei es ein Lidl, sei es ein Rewe, die liefern, sei es eine Lindt-Schokolade, die irgendwie während der Corona-Zeit innerhalb von 9 Tagen einen Online-Shop in Kanada auf die Beine gestellt hat. Das führt ja auch dazu, dass die Konkurrenz auf den anderen Plattformen immer größer wird. So. Wir werden steigende CPMs haben, dadurch, also Facebook, dadurch natürlich steigende Cost per Orders haben. Und dadurch ist es, wird es immer schwerer sein, irgendwie auf den ersten Kauf profitabel zu sein, weil einfach immer mehr Market Player im Markt sind und Facebook durch die iOS-Updates auch ein bisschen mehr von der Blackbox wird, sozusagen. Und deswegen ist es extrem wichtig, einfach seinen Customer Lifetime Value im Blick zu behalten und seine Bestandskunden am Ball zu halten. Und wer, wie wahrscheinlich ist es denn, wenn du einen Neukunden akquirierst versus einen Bestandskunden zu einem Wiederkäufer machst, wenn er zufrieden ist? Also die Frage ist, ja, willst du Gewinn in deinem Unternehmen machen oder nicht im Endeffekt, meiner Meinung nach?
Das ist einen absolut richtigen Punkt angesprochen. Ich habe das ganze Mindset, was E-Mail-Marketing angeht, so, es ist halt auch ein, ich sag's mal, ein profitabler, super profitabler Kanal. Und ich habe so ein bisschen das Mindset entwickelt jetzt über die Jahre, dass wenn du jetzt so profitable Kanäle hast, wie jetzt E-Mail-Marketing oder, keine Ahnung, du machst vielleicht auch auf Amazon FBA oder du machst Google-Marketing oder Influencer-Marketing, irgendeinen Channel, der sehr, sehr profitabel ist. Was du gerade angesprochen hast, ist, dass über die Zeit die CPM-Preise immer weiter steigen. Natürlich, klar, auf jeden Fall auf Facebook und so weiter. Wenn du jetzt aber so einen Kanal hast wie E-Mail-Marketing und du hast es in deinem Marketing-Mix dazu, dann kannst du das halt komplett wieder auffangen. Du kannst sogar so weit gehen, das machen wir bei ein paar Kunden bei uns. Wir nehmen quasi den Profit aus einem Channel wie jetzt E-Mail-Marketing und investieren dadurch halt oder können dadurch mehr in Facebook investieren, ja, und damit quasi schneller wachsen. Ganz, ganz guter Punkt,
den ja, du angesprochen hast. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Zalando. Also ich kenne, also meiner Meinung nach macht Zalando das beste CRM Deutschland so. Die schaffen es mit einer sehr hohen Regelmäßigkeit irgendwie meinen Geschmack zu treffen auf Basis meiner vorherigen Käufe. Und soweit ich weiß, ist Zalando auf den ersten Kauf auch nicht profitabel. Also die spekulieren quasi drauf, es über ihr Backend und über ihr geiles Customer Relationship Management und über die E-Mails und so weiter in der Langfristigkeit dann den Einkauf zu bezahlen sozusagen. Und wenn man die Möglichkeit hat, am Ende gewinnt der am meisten ausgeben kann irgendwie.
Yes.
Das Stück vom Kuchen so. Und deswegen da bin ich großer Fan von den Zalando-E-Mails. Nicht mal die E-Mails an sich, sondern wirklich der hier, wie gut die Kunden analysieren und den Geschmack treffen. So, das ist schon krass.
Wie sieht denn jetzt für dich so ein perfektes E-Mail-Backend aus? Also du hast es gesagt, Zalando macht es ziemlich gut. Man kann, also viele, die zuhören, nutzen sicherlich Klaviyo zum Beispiel als Tool. Mhm. Da kann man Automatisierungen machen, Flows und Kampagnen und sowas. Wie sieht denn jetzt so ein perfektes E-Mail-Setup aus bei dir?
Also ich bin extrem großer Klaviyo-Fan erstmal. Klaviyo in Verbindung mit Shopify, finde ich, gibt dir alle nötigen Möglichkeiten, die du irgendwie brauchst. Das einzige Problem ist so Internationalisierung, aber da können wir später mal noch drauf kommen. Das Ding ist so, meine Kunden bewegen sich im Bereich zwischen, ich sag mal, 1 Mio. Und 50 Millionen, so irgendwo in diesem Bereich. Das heißt, die haben im Zweifel noch, also Jahresumsatz. Das heißt, die haben im Zweifel kein eigenes E-Mail-Team oder keine dedizierten Personen, die das E-Mail-Marketing machen und so weiter. Deswegen kommen wir bei so kleineren Kunden vor allem relativ schnell, setzen wir ein Setup auf und dann geht's nur noch um die Optimierung. So. Bei größeren Kunden ist dann wirklich so die Optimierung, das Testing, die bessere Segmentierung und so weiter. Ich sag mal, ein Standard-Setup für mich ist eine Lead-Generierung, sei es eine Sign-Up-Form oder ein Exit-Intent, was wir sehr gerne benutzen, mit irgendeinem Incentive und so weiter, sodass, wenn User die Webseite verlassen wollen, die da ihre E-Mail-Adresse eintragen, von denen kaufen dann eh immer noch nur 30% oder so, aber du hast die E-Mail-Listen in deinem System. Was je nach DSGVO-Lage immer so ein Thema ist so Abandoned Cart E-Mails, aber man kann die ja auch nur an Bestandskunden ausspielen zum Beispiel. Was ganz wichtig ist, vor allem wenn man Stock-Probleme hat, ist so ein Back-in-Stock-Flow. Und was ich persönlich ganz oft mache, ist so ein Post-Purchase-Flow, also wo man wirklich die Leute nach dem Kauf mitnimmt einfach in die Reise, was passieren wird und so weiter, was ich vorhin schon angeschnitten habe. Dann so Customer Winback Flows und Browser Abandoned Flows. Also Browser Abandoned kennt vielleicht jeder von Booking. Booking hat dein Cookie gespeichert, du suchst irgendwie nach einem Hotel in London und 2 Stunden später bekommst du eine E-Mail mit ganz viel Urgency und dass dein Hotel gleich ausgebucht ist und so weiter. Das sind so Browser Abandoned E-Mails. Ich glaube, mit denen so 3, 4, 5 Flows hat man schon so das Grundlegende abgedeckt und dann geht's wirklich in die Konzeption der einzelnen Sachen. Welche Einwände haben die User? Wie schafft man es, diese zu entkräftigen in den E-Mails und sowas? Da geht's da wirklich ganz tief rein über Umfragen, über Datenanalyse und so weiter. Aber so das grundlegende Setup aus 4, 5 Flows reicht den meisten Unternehmen schon. Plus noch, ich sag mal, 3, 4 Kampagnen im Monat reicht den meisten Unternehmen, um schon mal so 10, 15% zusätzlichen Revenue über E-Mail zu generieren.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Das ist auch so das ich sag mal, das Standard-Klaviyo-Setup, was wir auch immer bei unseren Kunden mit einbauen. Ich bin ganz großer Fan von so dynamischen Flows, wie was du gerade gesagt hast, Browse Abandonment, wo du sagst, ja, dieses Produkt ist gerade sehr in hoher Nachfrage, wir sind fast ausverkauft und dann kommt halt dynamisch genau zufälligerweise das Produkt, was die Person davor im Onlineshop angeschaut hat. Richtig cool. Was machst du für manuelle Kampagnen? Machst du Sales-Kampagnen? Machst du Product-Launches? Wie gehst du da vor?
Ja, so ziemlich alles. Also wirklich, wir hatten jetzt letztens bei Snox einen großen Damenunterwäsche-Launch. Also Snox, die vorher nur Socken und Boxershorts irgendwie hatten, aber ganz viele Damen in ihrer Datenbank hatten, haben jetzt eine Damenunterwäsche-Kollektion gelauncht. Dann hatten wir so eine Presale mit Anmeldung, mit Teaser und dann irgendwie die Kampagne zum Launch und dann noch einer Non-Opener und sowas. Sowas machen wir viel. Dann aber auch so Weekend-Deals zum Beispiel oder irgendwelche Aktionen oder wenn man Companies hat, die irgendwie Klamotten verkaufen, dann was ist neu reingekommen. Ich bin Verfechter der Frequenz. Ich glaube, wenn man die Frequenz hochhält, erreicht man immer einen gewissen Teil der Leute, die bereit sind zu kaufen oder die inspiriert werden wollen und so weiter. Und deswegen habe ich lieber so eine Regelmäßigkeit drin, dass man sagt, okay, wir schicken irgendwie jede Woche eine E-Mail, habe ich lieber als irgendwie gar nicht zu schicken. Auch wenn man vielleicht in dem Moment gar nicht weiß, was man irgendwie schicken soll, weil man irgendwie keine neuen Launches hat, keine Sale-Aktion oder irgendwie sowas, dann muss man halt ja sich irgendeine Aktion überlegen, die irgendwie die Kunden abholt. Also wenn bei Snox zum Beispiel kommen dann so Weekend-Deals mit Tennissocken und dann bauen wir irgendwie ein witziges Bild von Boris Becker, wo das Gesicht ein bisschen wegretuschiert wurde und dann so Stocksocken, an denen seine Füße gemacht wurden und so. Also ist auch viel Spaß dabei, sag ich mal. Also oder wir hatten eine graue, es gab irgendwie 20% Rabatt auf alles Graue im Snox Online-Shop. Dann kamen wir irgendwie im Gedankengang beim Konzipieren der E-Mail auf Christian Grey und 50 Shades of Snox. Dann haben wir den Christian den Grey mit so einer Snox-Boxer-Shorts dabei, Photoshop. So solche Sachen. Also es gibt immer irgendwas, was man, wo man Ideen haben kann, was man verschicken kann. Und ich sage immer, ja, halte die Frequenz hoch und versucht so viel wie möglich zu erreichen. Mittlerweile ist ja ein echter Kampf um die Inbox-Plätze entfacht, so sage ich, so viele E-Mails, wie man aktuell bekommt. Vielleicht lebe ich da auch in meiner Bubble, weil ich irgendwie auf 40 E-Coms subscribed bin, aber ja.
Kann man denn zu viele E-Mails senden? Das ist auch so eine Frage, definitiv, die ich oft bekomme. So.
Also wir hatten bei Snox hatten wir zum Beispiel den Case gemacht. Also Snox ist so ein bisschen der Johannes, der ist ein sehr experimentierfreudiger Mensch und will alles immer überprüfen und ausprobieren. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, weil dadurch machen wir die Learnings halt nur einmal oder die Fehler, sage ich mal. Teilweise aber auch Gewinner dabei natürlich. Wir haben einen Post-Purchase-Flow mit der Snox-Story gemacht, wo wir 8 E-Mails nach dem Kauf geschickt haben innerhalb von 4 Tagen. Und ich sag mal, bei 30% der Leute kam es sehr gut an. Also die waren wirklich begeistert. Hey, cool, dass ihr die Story so teilt und alles. Und nach dem Motto, started from the bottom. Und jetzt haben wir ein Lager und alles. Und die ermöglicht uns das. Und vielen Dank dafür und so. 50% hat es gar nicht interessiert und 20% waren richtig angepisst, so meinten, yo, ich will nur Socken kaufen, lass mich in Ruhe. Dann haben wir das Ganze entschärft und haben dort einen Button eingebaut, wo man sich proaktiv quasi, also du kriegst deine erste Mail und subscribest dich dann proaktiv für den Storyflow und dort kriegst du die Snox-Story und die Open Rates sind dort brutal, also wirklich über 70-80%, so teilweise auch bei der letzten Mail. Das sind dann echte Fans, die man irgendwie dadurch gewinnt, aber das ist eine zu hohe Frequenz, so das haben wir gemerkt. Aber ansonsten, was Kampagnen-Mails angeht, ich finde zweimal die Woche, ich weiß nicht, ob du den Bräuninger-Newsletter subscribest, die verschicken gefühlt viermal die Woche, Finde ich okay so. Man muss halt gucken, dass die Open Rates, am Ende ist es ein reines Testen so, ne? Wenn du jetzt Matratzen verkaufst, dann würde ich nicht zweimal die Woche einen Newsletter verschicken. Wenn du Klamotten verkaufst und irgendwie immer was Neues hast, dann kann man das schon machen. Wenn die Open Rates passen, wenn die Umsätze passen, dann ist ja alles gut.
Ja, ich habe da mal ein ganz gutes Beispiel. Also ich habe E-Mail-Marketing gelernt von Ezra Firestone. Ich weiß nicht, kennst du den?
Ja, klar, ich kenne den Kurs auch natürlich.
Genau, gut, dann haben wir den gleichen angeschaut. Ja. Und ich bin seit 2018 oder was, bin ich in seinem Newsletter von Boom, von seiner Make-up-Brand. Und immer wenn mich jemand fragt, so, hey, kann man eigentlich zu viele E-Mails schicken, dann gehe ich in mein Postfach und suche nach Boom. Und dann sehe ich so, also alle zwei Tage, teilweise sogar jeden Tag, bekomme ich eine E-Mail von Boom. Ja. Hast du, also gibt es Unterschiede, was die Länder angeht? Also das definitiv. Ist jetzt in den USA hauptsächlich. Ich schätze mal, die Deutschen sind da eher ein bisschen konservativer, oder?
Definitiv. Also in Amerika, ich habe einen Kunden aus den USA, die verkaufen so Kunstpflanzen, sind auch relativ groß, machen, glaube ich, so um die 50 Millionen pro Jahr, haben eine relativ große Userbase und die verschicken so viele E-Mails, das ist krank, aber es funktioniert so, die Leute beschweren sich auch nicht. In USA interessiert es keinen, da kriegst du eine E-Mail, eine SMS und eine Browser-Notification noch dazu, dass dein Artikel gleich ausverkauft ist, und in USA akzeptieren die Leute das einfach. In Deutschland, du schickst dir eine erste E-Mail, dann fragen die, was wollen sie von mir und wieso duzen sie mich so, nach dem Motto. Und ich habe da eine ganz witzige Sammlung an User-Feedback. Ja, also definitiv in den USA kannst du wirklich, die Leute, die feiern dort ja auch Marketing, ne? In Deutschland ist es eher so, ja, was willst du mir jetzt verkaufen, so. Genau. Auch wenn man Facebook-Kommentare liest, so ein bisschen in Deutschland, finde ich es immer, ja, die Anonymität des Internets lässt die Leute halt echt irgendwie unter die Gürtellinie treten bei Feedback. Aber naja, in den USA funktioniert es, in den USA kommt man auch leichter an 30% E-Mail-Revenue, so, es gibt ja auch kein Double-Opt-In und keine gesetzlichen Reglements, die irgendwie das Spam verbieten, so richtig. Ja. Deswegen, ja, definitiv.
Da hast du jetzt gerade ein Triggerwort gesagt, Double-Opt-In. Ich hatte nämlich tatsächlich erst Anfang dieser Woche, habe ich mal so ein paar Klaviyo-Accounts bei uns gecheckt, so. Mir ist aufgefallen, dass vor allen Dingen in der Welcome-Series, also wenn die sich irgendwo anmelden durch ein Pop-Up, aufgrund von Double-Opt-In nur so 50-70% der eigentlichen Anmeldungen reinkommen. Ist es eine Metrik, die du auch siehst?
Ja, genau. Also du vergleichst quasi die Sign-up-Form-Submissions, genau, versus die Leute, die faktisch in der Liste landen.
Genau.
Also verschiedene Gründe. Erstens, ich weiß nicht, kennst du das Konzept des DAOs? Der dümmste anzunehmende User?
Yes.
Wenn du immer vom dümmsten anzunehmenden User ausgehst, dann ist die Hälfte davon, die abspringen, einfach zu unfähig, dieses Prozedere, dass man eine E-Mail bestätigen muss, irgendwie nachzuvollziehen und da drauf zu klicken. So. Des Weiteren hast du natürlich, vor allem wenn du über Klaviyo nicht über die Dedicated Domain versendest, sondern über die Klaviyo, über den Shared IP Pool, relativ große Probleme mit der Online-E-Mail-Adressen. Also Klaviyo hat seit einem Jahr ungefähr Probleme mit Bounces bei T-Online. Das heißt, die kriegen diese E-Mail einfach faktisch nicht. Und deswegen können die auch nichts bestätigen. So. Und das dritte Problem ist irgendwie abgelenkt worden, E-Mail-Postfach nicht zur Hand und so weiter, solche Sachen. Was wir da machen ist, nachdem jemand Exit Intent seine E-Mail-Adresse eingetragen hat, schreiben wir ihm hin, so, vielen Dank für deine Bestätigung, du wirst jetzt eine E-Mail von uns bekommen, dort musst du diesen Link anklicken. Danach bitte check auch deinen Spam- und deinen Junk-Mail-Ordner, und hier sind Buttons für Gmail, für Outlook und für GMX oder so. Weiß ich gar nicht, was wir am häufigsten benutzen. Aber dann, wenn du auf diesen Button klickst, kommst du direkt in dein Postfach. So. Geil. Und also wir machen es dem User wirklich so einfach wie möglich, jede Friction entfernen. Und ich glaube so, ja, so 80-90% sind dann auch in den Listen bei uns. So. Also versuch da einfach wirklich so wenig wie möglich Reibungsfläche dem User zu bieten. Und wenn die Möglichkeit da ist, wechselt auf eine Dedicated Sending Domain.
Das ist super, super wertvoller Input. Also allein, ich werde es nach unserem Call hier überall implementieren lassen, weil ich weiß ganz genau, dass dieser kleine Change, den du jetzt gerade hier einfach mal rausgehauen hast, extrem viel mehr Geld macht. Das, was du angesprochen hast mit dümmster anzunehmender User oder den Leuten genau sagen, was sie zu tun haben, das machen wir im Grunde genommen überall in unseren Facebook-Ads und auch im Online-Shop. Wir sagen ganz genau, das, das, das oder auch in den E-Mails. Deswegen an der Stelle schon mal vielen Dank. Das wird uns sehr viel Geld bringen.
Gerne.
Dafür spendiere ich die nächste Runde Bier mindestens.
Sehr gut. Wo sitzt du nochmal?
Ich sitze hier unten in München.
Ja, ich war am Montag in München. Ja, ich habe mein altes Auto abgegeben.
Ah, nice.
Ja, ich muss mal eine München-Tour wieder machen, weil ich habe so viele Kunden in München und mittlerweile auch Freunde, also Kunden, die zu Freunden werden irgendwie. Muss definitiv mal wieder runterkommen.
Ja, voll cool. Gib Bescheid. Dann
mach ich.
Lade ich dich ein. Nice. Eine spannende Frage. Wenn ich mir E-Mails anschaue von, von internationalen Brands und sowas, was mir auffällt, ist, die sind oft so komplett mega arschgeil durchdesignt. Wenn ich mir unsere E-Mails anschaue, die sind relativ rudimentär, also viel Text, Bild. Ich meine, wir haben trotzdem irgendwas zwischen 15-30% Revenue von Klaviyo. Was ist so dein Statement dazu? Sollte man das designen, ja oder nein?
Mein Statement ist, Simplicity is key. Und nice. wenn du, sagen wir jetzt, du nimmst ein Unternehmen, was irgendwie 10 Millionen Umsatz macht, ne? Also ein Online-Shop. Das heißt, die haben so 20 bis 30 bis 40 Mitarbeiter. Es gibt irgendwie eine Person, die sich so ein bisschen um Newsletter-Marketing kümmert, vielleicht auch Vollzeit so. Wenn du jetzt Newsletter durchdesignen willst komplett, dann entweder musst du die wirklich bauen mit HTML oder da muss ein Prozess hin mit einem Designer. Und so weiter. Also du hast einen riesen Rattenschwanz an Problemen, die das mit sich bringt, wenn du nicht Drag-and-Drop-mäßig innerhalb von einer Stunde eine E-Mail bauen kannst. Sobald das der Fall ist, schicken die Unternehmen ein Newsletter im Monat, weil der muss designt werden, der wird dann von der Geschäftsführung im schlimmsten Fall noch abgenommen und sowas, weißt du. Du hast Feedback-Prozesse, dann, ja, hier will ich die Farbe noch ein Stück türkiser haben und so weiter. Und am Ende zerstörst du dir die Frequenz und wenn du es testest, performt das Ding nicht mal besser. Wir hatten jetzt... ich hatte bei einem Kunden einen ganz witzigen Test, kann ich dir auch mal sharen. Von 1460 geöffneten E-Mails haben 1380 geklickt. Das ist eine Clickrate von so 95% oder so. Und der Newsletter bestand aus einem Banner, zwei Zeilen Text und einem Button. Das war's so. Ich weiß nicht, ob du die Black Friday Kampagne von Snox mitbekommen hast.
Nee, leider nicht. Nee, teil mal.
Ich war mit meiner Freundin unterwegs. Wir waren bei Kunden, Freunden, sage ich mal, im Süden, in Waldkirchen und saßen in so einer Hütte, die seinen Eltern gehört, am Kamin und alles. Und es war 19 Uhr. Und ich dachte mir, okay, jetzt muss ich mich mal langsam ans Design der Snox Black Friday E-Mail machen, wie es halt so ist. Hab dann überlegt, was mache ich denn? Und bei Snox gab es die Aktion, es gab Produkte, also es gab so eine Landingpage und auf dieser Landingpage hast du oben einen Filter mit 30% und 50%. Also so ein paar Produkte, die sich sonst nicht so gut verkaufen, die waren 50% rabattiert und die anderen waren 30% rabattiert. Habe ich eine Mail rausgeschickt mit einem GIF von Morpheus, wo er Neo diese blaue und rote Pille hinhält. Also die Jüngeren unter den Zuschauern werden es nicht mehr kennen, aber du sicherlich auch.
Scheiße, jetzt ganz kurz, ich habe die E-Mail bekommen, ich kann mich erinnern. Die ist hängen geblieben.
Ja, und dann waren da zwei Buttons, einfach nur, du hast die Wahl, 50%, 30%. Und das war. Und die Clickrate hat irgendwie, also Klaviyo bezieht ja die Clickrate immer auf die Total Recipients und nicht auf die Open Rate. Genau. Und die Clickrate irgendwie war 2% besser als im Vergleichstest, so mit Text und allem möglichen. Und 2% sind dann halt, ja, bei der Userbase irgendwie zehntausende Leute mehr, die geklickt haben. Und hat halt alles outperformed und die war so simpel es geht. Einfach nur wirklich GIF und zwei Buttons. Dann noch dieses Gefühl, dass der User auswählen kann, wie viel Rabatt er bekommt, so, war ganz witzig. Deswegen, wir haben auch bei anderen Kunden getestet, einfach nur ein GIF mit einem Call to Action rauszuschicken und so. Das hat immer die komplizierten Design-Mails outperformed, so.
Zeigst du eigentlich Produkte auch in den Newslettern schon drin?
Kommt drauf an. Wenn wir, also sagen wir haben irgendwie eine Rabattaktion auf Hyaluron, so, dann baue ich natürlich dieses Hyaluron ein. Ich nehme dann schon so ein bisschen, also je nach Zweck des Newsletters, nehme ich schon so ein bisschen PDP vorweg sozusagen. Also ich versuche die Einwände schon rauszunehmen in dieser E-Mail. Ich versuche die Funktionsweise der Produktdetailpage schon ein bisschen vorwegzunehmen, sodass, wenn der User klickt, ihm quasi nichts mehr im Wege steht, direkt in den Warenkorb zu klicken. Sodass er, also wirklich, wenn er die E-Mail gelesen hat, er sich dann, die erste Entscheidung ist ja erstmal, kaufe ich oder kaufe ich nicht. so, ist das was für mich oder nicht? Dann geht er auf die Seite und dann stellt er sich Fragen, ja, brauche ich das Produkt, hilft es mir wirklich irgendwie, wie lange dauert Versand und diesen ganzen Kram. Und wenn ich in der E-Mail schon so viel wie möglich vorwegnehmen kann und er dann klickt, dann wird er auch wahrscheinlich kaufen. Und so hast du halt eine Conversion Rate, die irgendwie, ja, höher liegt, als wenn du ihm zweimal die Möglichkeit gibst, sich zu hinterfragen.
Absolut, bin ich komplett bei dir. Du hast jetzt vorhin angesprochen, das Thema so Tests machen, Split-Tests machen. Das ist im Endeffekt das gleiche wie auf Facebook. Also derjenige, ja, der die meisten Tests macht, der gewinnt am Ende des Tages. Was sind denn so deiner Meinung nach, vielleicht kann man es runterbrechen, so auf die drei wichtigsten oder die Split-Tests, die den größten Hebel haben? Was kann man da testen?
Also ich bin absolut kein Freund von Betreffzeilentesten, muss ich sagen, weil ich finde, es hat keinerlei Einfluss so wirklich. Weil im Endeffekt kann ich das wie, wenn ich eine Conversion Rate von 100% im Shop haben will, ja, dann mache ich alles kostenlos so. Wenn ich eine E-Mail mit einer hohen Open Rate haben will, dann verspreche ich einfach irgendwas 70% Discount heute auf alles, außer Tiernahrung so, nach dem Motto. und deswegen, manchmal hast du, wenn wir Betreffzeilen testen, hast du dann Variante A gewinnt, aber Variante B hat viel mehr verkauft. Und am Ende ist das Learning gleich null. Deswegen so diese, ich teste ungern Betreffzeilen. Was ich gerne teste, sind Incentives. Also was ich sehr gerne mache, ist so zum Beispiel, du gibst dem Exit-Intent irgendwie 10% Discount und jetzt testen wir das mal mit 5 Euro ab 50 Euro. Du wirst schaffen, dass sich weniger Leute registrieren, aber im Zweifel hast du einen höheren Average Order Value erreicht, weil du diesen Mindestbestellwert hast. Und am Ende macht es für jedes Unternehmen ja Sinn, irgendwie mit weniger Bestellungen mehr zu verkaufen, weil du hast ja gewisse Grenzkosten bei jeder neuen Bestellung, sei es Verpackung, sei es Versand, sei es irgendwie Backend, Projektmanagement, whatever, so dass es meiner Meinung nach immer Sinn macht, irgendwie einen hohen Average Order Value zu haben. Und das erreicht man dadurch im Zweifel. Muss man natürlich testen, inwiefern sich weniger dann anmelden, so durch diesen Mindestbestellwert. Was ich auch sehr gerne teste, sind Timings. Also wie schaffe ich es zur richtigen Zeit irgendwie relevant zu sein? Wenn er 18 Uhr die E-Mail nicht schließt, dann versuche ich es dann halt am Morgen nächstes Mal, so solche Sachen. Und was ich auch sehr gerne teste, sind so ja verschiedene Post-Purchase-Flows, Produkte. Also je nachdem, was er gekauft hat, versuche ich ihm natürlich das passende Produkt dazu zu verkaufen. Und da nehmen wir zum Beispiel Data X her. Wir gucken uns an, was die Leute kaufen, nachdem sie bei uns einmal gekauft haben. Oder was ist unser Produkt, was am meisten Repurchases anregt und sowas. Sowas baue ich dann in die Welcome-Mail, also in die Exit-Intent-Mail zum Beispiel ein. So, das hier ist unser absoluter Bestseller, weil wir wissen, die Leute lieben das Produkt, die Qualität passt und die kaufen dann wieder bei uns. Und so versucht man halt überall, sich so ein paar Prozente Vorteil gegenüber anderen Varianten mitzunehmen, um irgendwie ein ideales Setup am Ende zu haben, was gut performt. Aber es ist nicht so, dass du ein E-Mail-Setup hinstellst und das Ding nie wieder anfasst. So, es ist halt immer wieder Arbeit. Also mit Snox arbeiten wir jetzt seit ja fast anderthalb Jahren zusammen irgendwie und mit allen anderen Kunden sind wir immer noch am Ball und optimieren weiter, machen weiter Umfragen, versuchen besser die User zu verstehen und da wirklich mit so wenig wie möglich E-Mails so viel wie möglich Relevanz zu machen im Endeffekt.
Jetzt hast du gesagt, du testest auch verschiedene Incentives bei dem Opt-in. Was kann man denn da noch alles so machen bei den Pop-ups? Also du kennst ja sicherlich so Apps wie Vilio, wo das ganze Thema Lead-Gen so ein bisschen gamifiziert. Oder auch das Wording in dem Pop-up. Machst du da auch spezielle Tests?
Ja, wir haben so ein Standard-Wording mittlerweile gefunden, was ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Okay. Das copy-pasten wir ganz gerne, aber je nach Kunde ist es natürlich unterschiedlich, ne? Also wenn du jetzt sehr hochpreisige Produkte verkaufst, dann tut's dir vielleicht weh, 10% zu geben, so. Dann würde ich eher mit einem Eurobetrag reingehen. Ansonsten wir verwenden Pop-ups an ganz verschiedenen Stellen. Wir verwenden Pop-ups für Bestandskunden zum Beispiel, wenn die wiederkommen, verwenden wir ganz gerne, um ein Freunde-Werben-Freunde-Programm zu pitchen. Einfach nur, ja, ich finde, ein Freunde-Werben-Freunde-Programm erlaubt es dir, mit gedeckelten Cost-per-Orders zu arbeiten. Weil du weißt, dass wenn der andere kriegt nur den Bonus, wenn sein Kumpel kauft und wenn du bei Facebook irgendwie 40 Euro Cost per Order hast und hier gibst du 30, dann arbeitest du profitabler und es ist safe. Also du hast diese Kosten nur, wenn wirklich eine Order für 30 Euro drin steht. So solche Sachen. Ansonsten, ja, bei ein paar Kunden auch mit irgendwelchen Reports und Lead Generation, so nach dem klassischen Motto, sage ich mal, hey, melde dich an, um ein White Paper zu bekommen. So funktioniert okay, ist aber nicht das Wahre. So Gewinnspiele performen auch immer, also underperformen gegenüber einem klassischen Prozent- oder Euro-Incentives. Also wir haben wirklich richtig viel drum getestet, so ganz einfach, wir haben auch letztens bei einem Kunden wirklich diesen Test gehabt, ob mit Exit-Intent oder ohne Exit-Intent besser performt allgemein. Ne? Also normalerweise soll der Exit-Intent ja nur triggern, wenn ein Kunde sich so verhält, als ob er die Webseite verlässt. Also wenn er aus dem Browserfenster rausgeht oder die schließen will oder auf dem Mobile irgendwie nach 60 Sekunden keinen neuen Page-Load hat oder irgendwie sowas. Und da haben wir es AB getestet, also mit Exit-Intent aus und Exit-Intent an. Und der Exit-Intent hat irgendwie trotz Discount, den es dann ja faktisch gibt, 10% besser performt. Mhm. Also war eigentlich ein ganz cooles Learning, vor allem auch als Argument gegenüber anderen Kunden, die fragen so, ja, jetzt wollt ihr hier ein Exit-Intent, wo wir Discount geben, bringt es das denn auch? Wir haben es schwarz auf weiß in Zahlen, muss man bei jedem natürlich individuell testen, aber ein gewisses Learning kann man daraus schon ableiten, ja.
Ich möchte dir auch noch mal kurz einen Insight geben, was wir zu Black Friday gelernt haben. Weil ich bin ein großer Fan von der Kombination aus Performance-Marketing und E-Mail-Marketing. Was wir nach dem Black Friday gesehen haben, nach der Datenanalyse war, jedes Mal, wenn wir einen Push gemacht haben über E-Mail-Marketing, sanken extrem die CPM-Preise auf Facebook
und auf Instagram. Da bin ich so bei dir. Das haben wir Anfang letzten Jahres haben wir die These gemacht sozusagen, dass E-Mail-Marketing hat ja natürlicherweise eine höhere Conversion-Rate, weil es Bestandskunden sind und so weiter. Und wenn du am Wochenende eine E-Mail-Aktion raushaust, du hast ganz viele Website-Zugriffe, die alle performen, ne, die kaufen die Leute, dann denkt Facebook, also das ist jetzt nur eine These von mir, dann denkt Facebook, okay, deine Seite performt überdurchschnittlich gut, die ist super relevant für die Leute, weil das Facebook-Pixel kriegt das ja alles mit und deswegen gibt dir Facebook billigere Einkaufspreise im Endeffekt, weil du eine höhere Relevanz hast, da bin ich absolut bei dir.
Ganz genau und ich versuche das immer so zu erklären, dass du schickst ja warme Besucher, du schickst ja quasi vorqualifizierten Traffic durch die E-Mails auf deinen Shop. Das heißt, was du gesagt hast, klar, die Conversion Rate ist höher, viel mehr Leute kaufen und dann aus der Facebook-Brille, der Algorithmus, der guckt so auf deinen Online-Shop und er sieht so, oh, krass, da ist ja ein Feuerwerk von positiven Datensignalen. Genau. Das ist ja genau, was Facebook will, eine gute User Experience und du hast dann eine Aufwärtsspirale, sprich, du bekommst den Premium-Traffic von Facebook, du bekommst günstigere Klickpreise, günstigere CPMs und das ist so eine Aufwärtsspirale. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben das einfach für uns genutzt. Sprich, wir haben in der Black Week, also vor dem Black Friday, haben wir sehr, sehr viele E-Mails gepusht mit unseren Creatives, mit unseren Kampagnen, haben somit die Relevanz auf Facebook extrem nach oben gedrückt. Also wir hatten halt super günstige CPAs. Und dann sind wir sogar mit diesen Kampagnen oder mit diesen Creatives in Cold Traffic rein. Sprich, wir hatten den Vorteil gegenüber den anderen, dass wir relevantere Ads hatten und konnten somit natürlich super krass skalieren. Also wir hatten Tage, da haben wir irgendwie 65.000 am Tag in einem Account ausgegeben mit dieser Strategie. Also super, super geil, dass du das auch gesehen hast. Ich kann diese Theorie quasi datentechnisch belegen. Ich kann dir da mal den Screenshot schicken. Ich habe da noch keinen drüber sprechen hören, aber das ist halt echt so eine Geheimwaffe. Wir machen das halt bei jeder Promotion, ganz ehrlich.
Ja, was wir teilweise auch machen, ist, dass jetzt alle Datenschützer irgendwie weghören, aber du hast ja eine Möglichkeit, Audiences zu synken nach Facebook so. Und wenn du dann irgendwie die Leute synkst, die eine E-Mail-Kampagne geklickt haben, aber trotzdem nicht gekauft haben, dann hast du eine ganz gute Custom Audience für Montag nach einem Wochenend-Deal mit, hey, extra für dich haben wir das Ding nochmal verlängert, also jetzt kannst du nochmal nachkaufen. Und sowas hat zum Beispiel auch extrem guten ROAS im Endeffekt bewegt. Also die Kombination aus Channels wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren immer entscheidender und irgendwie da wirklich so viel wie möglich Touchpoints zu generieren mit dem Kunden und den irgendwie abzuholen auf seiner Entdeckungsreise von deiner Brand. So.
Absolut. Bei einem Kunden haben wir jetzt die Woche ein neues Tool eingeführt, Rockerbox. Ich weiß nicht, kennst du das zufällig?
Nee.
Ist richtig pricey, du zahlst irgendwie 30.000 pro Jahr, aber Rockerbox, also es basiert halt auf UTM-Parameter und das erlaubt dir halt so diese ganze Journey, also wirklich 100% transparent. So
wie HiRoS.
Ja, genau, genau. Mhm. Und weil ganz ehrlich, in den seltensten Fällen ist ja die Journey komplett linear. Also ich klicke auf eine Ad und kaufe sofort. Das passiert natürlich, ja, aber ist eher so die Ausnahme. Ist tatsächlich eher so, dass ich heute auf eine Ad klicke, komme vielleicht auf deinen Shop, dann mache ich gar nichts, dann 3 Tage später sehe ich eine Retargeting-Ad, klicke dann auf den Shop, gehe vielleicht in den Newsletter rein, eine Woche später bekomme ich eine E-Mail und nach 30 Tagen fange ich an, auf Google deine Brand zu suchen, um zu kaufen.
Auf dem Handy am besten.
Genau, auf dem Handy.
Und dann denkst du dir als Shopbesitzer, wow, ich habe so viel Direct-Traffic, so die Leute kennen mich weltweit.
Genau, und dann siehst du keine Conversion in Facebook und denkst du, oh scheiße, meine Kampagnen funktionieren ja gar nicht und schaltest es ab und genau.
Also wir haben da ein ganz gutes Beispiel bei einem Kunden von uns, da machen wir gar keine Amazon-Werbung und unsere Amazon-Einnahmen, die wirklich, ich sag mal, 20% der Shop-Einnahmen sind auf Kalenderwochenbasis gesehen oder 15%, die skalieren immer mit unseren Facebook-Ads mit. Und da das ein erklärungsbedürftiges, innovatives Produkt ist, kann es gar nicht sein, dass die danach bei Amazon suchen, und wir sehen es auch in den Amazon-Suchanfragen, dass die sowas schreiben wie Brand plus Produkt, also müssen die über die Facebook-Anzeigen kommen. Und wenn du auch noch solche, ich sag mal, Cross-Effekte irgendwie mit einrichtest in die User-Story, dass die deine Facebook-Anzeige auf dem Handy sehen und dann irgendwie am Desktop am Amazon kaufen am Abend, dann weißt du eigentlich, okay, es ist alles irrelevant, was wir hier in der Attribution irgendwie machen, weil die User-Journeys, die sind so durchwachsen und mittlerweile durch Cookie-Sperren und so weiter einfach die technischen Möglichkeiten, auch das irgendwie nachzuverfolgen, sehr limitiert. Deswegen tracken wir immer den Gesamtumsatz der Kalenderwoche, dann den E-Mail-Revenue-Umsatz, dann den Facebook-Umsatz, den Facebook sagt, dann den Google-Umsatz, den Google sagt, und alles, was noch übrig ist, ist wahrscheinlich Minimum durch SEO und Direct entstanden, und am Ende haben wir irgendwie einen Gesamt-ROAS aus allen Maßnahmen, und wenn wir den Gesamt-ROAS bei dem Kunden auch mit Amazon, wenn wir den Gesamt-ROAS sehen, dann wissen wir, okay, es war eine gute Woche oder es war eine beschissene Woche, so, wir betrachten gar nicht, so, Facebook sagt, wir haben einen 1er-ROAS, der Gesamt-ROAS der Woche ist 7, ja gut, wenn Facebook unser einziger Top-Funnel-Kanal ist, dann war es nicht unser Direct-Traffic, der da irgendwie den Gesamt-ROAS so hochgepusht hat. Also es ist wichtig, da irgendwie so ein gesamtunternehmerisches Bild zu haben, glaube ich, bei diesen Attributionsthemen.
Zu 100%. Ich bin da sowas von bei dir. Wir haben mit Microsoft Data Studio haben wir lauter Dashboards erstellt für unsere Media-Buyer. Da ist halt aufgedröselt Facebook Ad Spend und der ROAS auf Facebook, Google Ad Spend und der ROAS auf Google, und dann wird aber der Overall Revenue genommen aus Shopify und daraus natürlich der Overall ROAS bestimmt. Die tun sich jetzt so viel leichter für die Entscheidungsfällung, genau. Für Entscheidungen, und wir sind am Ende des Tages sogar noch profitabler und noch mehr Scale. Also dieses Ganzheitliche, das ist super sinnvoll.
Sollte man was auch noch krass ist, ist so, dass, also was ich sehr spannend finde, die ganzen Zahlen, die sind ja immer nicht retourenbereinigt, ne? Also wenn du eine Retrospektive machen würdest oder irgendwie jetzt die KW5 haben wir, glaube ich, vom letzten Jahr auswerten würdest, wo dann alle Retouren schon mit drin sind oder so, also normalerweise kannst du das halt mit Abstand deiner Retourenfrist machen. Dann siehst du, dass du statt einem 7er Gesamt-ROAS vielleicht nur 5 hattest und so, je nachdem, in welchem Bereich du halt unterwegs bist, ne? Das ist halt auch immer dieses Thema, dass die ganzen Umsätze, die Facebook und so weiter attribuieren, normalerweise Bruttoumsätze, Retouren unbereinigt sind. Das kommt ja auch noch dazu.
Genau. Also wir rechnen das immer so in den Break-Even-ROAS mit rein. So, wir müssen über dem Wert sehen, genau. Dann ist die Welt noch in Ordnung. Ja. Genau. Cool, ja, nice. Ich feiere das extrem, dass wir da sehr, sehr ähnlich denken. Voll geil. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe jetzt noch eine spannende Frage, aber wie siehst denn du so die Zukunft von E-Mail-Marketing? Weil wenn man sich so die letzten Jahre, ich meine, ich höre ja viele Podcasts an und bin ja natürlich in der Szene unterwegs. Es kam oft so die Aufschrei, so E-Mail-Marketing ist tot und immer weniger Menschen lesen die E-Mails. Aber was ist denn tatsächlich so? Wie siehst du denn E-Mail-Marketing in der Zukunft?
Ich glaube aber, so rein statistisch wahrscheinlich lesen immer mehr Menschen E-Mails, weil du einfach den ganzen Tag am Rechner oder am Handy hängst, so, weißt du? Vor allem auch in so Zeiten des Lockdowns, wo du irgendwie 24/7 erreichbar bist, weil du entweder nicht arbeitest oder im Homeoffice arbeitest, wo du ja eh noch Sachen nebenbei machst und so weiter. glaube ich, so rein statistisch werden E-Mails eher mehr gelesen als weniger. Wo ich aber absolut recht gebe, ist, dass die Relevanz wird noch viel entscheidender sein, weil je mehr Leute es machen, also wir, Facebook und so weiter, vor 5 Jahren konntest du vielleicht noch mit beschissenen Werbeanzeigen Umsatz machen. Heutzutage, nee. Also wenn du nicht ein sehr gutes Setup hast und so, du wirst da einfach von der Konkurrenz zerdrückt. Und deswegen ist, glaube ich, Relevanz und wirklich so dieses ganze Datenanalyse-Thema und wirklich triggerbasierte und relevante E-Mails, die den, ja, die Daten richtig erfassen, also dass du wirklich die richtigen Produktempfehlungen abgibst und so weiter, die den User besser zu verstehen und einfach relevanter zu sein in den E-Mails. Jetzt habe ich das Wort Relevanz 10-mal genannt, aber je weniger E-Mails geöffnet werden, desto relevanter musst du mit deinen E-Mails sein. Und das wird, glaube ich, durch das ganze datengetriebene Thema, vor allem auch sowas wie AI-basierte Product Recommendations und sowas, einfach noch viel weiter getrieben werden so in den nächsten Jahren.
Total, absolut. Und im Grunde genommen, es kommt wieder auf den gemeinsamen Nenner zu sagen, okay, je besser du deine Kunden, deine Zielgruppe verstehst, desto besser funktioniert E-Mail-Marketing, desto besser funktioniert Facebook-Ads, einfach alles. Definitiv. Und du hast da einen sehr, sehr analytischen Anspruch und eine Methode entwickelt. Das finde ich richtig geil. Okay, Jakob, wir sind am Ende angelangt. Wenn jetzt von den Zuhörern jemand sagt, boah, der Typ ist geil, ich möchte mit dem zusammenarbeiten, wie kann man sich mit dir connecten?
Am einfachsten ist es, ihr schreibt mir einfach auf LinkedIn. Ich habe zwar eine Webseite so, die ist aber ein bisschen outdated und ich benutze sie auch kaum. Darüber kam bisher, glaube ich, in meiner ganzen Zeit jetzt ein Lied. Aber ich glaube, also auf LinkedIn bin ich immer aktiv, reagiere immer, antworte und poste auch sehr viel. Also gerne auch einfach nur folgen, selbst wenn ihr irgendwie nicht mit mir zusammenarbeiten wollt. Ich schreibe viel über das Thema Datenanalyse, über Attribution, also über alles, über was wir uns gerade unterhalten haben irgendwie. Deswegen LinkedIn ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, ja.
Sehr cool. Also Jakob, herzlichen Dank für die coole Episode. Da waren so viele Golden Nuggets drin. Ich werde mir hier einiges nochmal rausschreiben nach dem Podcast. Und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen grandiosen Geburtstag heute bei dem tollen Wetter.
Gerne, gerne. Und vielen Dank für die Einladung. Und ja, werden heute Abend zu meinen Eltern fahren, ganz entspannt essen. Wird, glaube ich, ein chilliger Geburtstag im Gegensatz zu den letzten Jahren. Corona bei dir.
Sehr geil, dann genieß es. Schönen Abend.
Alright. Dir dann. Peace out. Ciao, ciao.
Ciao.
Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel 6- bis 7-stellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir ganz genau, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel skalieren zu können. Es sind immer die gleichen 5 Elemente, die du meistern musst, um deinen Online-Shop erfolgreich zu machen. Du willst wissen, welche das sind? Gehe jetzt auf ecomsecrets.de und finde es heraus.